Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Mission an uns, Teil 2. Wenn wir die Bibel lesen, können wir einen Gott erkennen, der bewusst auf uns zukommt. So können wir unseren Auftrag besser verstehen. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Kapitel oder neuen Kapiteln, die wir in der Bibel betrachten wollen. Wir sind ja in diesem Quartal bei dem Thema Gottes Mission angelangt und das Thema, das wir diese Woche betrachten wollen, ist Gottes Mission an uns, Teil 2. Als Gesprächspartner darf ich begrüßen zu meiner Linken Esther und Thomas und zu meiner Rechten Gerson und den Wilhelm. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch und ich möchte es gerne mit einem Gebet beginnen. Unser lieber himmlischer Vater, danke Herr, dass wir uns heute sehen dürfen und Zeit haben, um dein Wort aufzuschlagen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns mit deinem Segen begleitest, wenn wir Verse durchgehen, wenn wir uns Gedanken machen über die Mission, die du uns übertragen hast. Wir wollen dich auch um deinen Segen bitten für die Zuschauer und Zuhörer, die uns dabei begleiten. Danke Herr, dass du uns hilfst und die Gedanken führen möchtest durch deinen Geist. Amen.
Amen. Amen.
Wir sind noch ganz neu in diesem Quartal. Das Thema Mission ist damit noch ein, was die Lektion angeht, zumindest neues Thema für uns. Und so möchte ich noch eine ganz grundlegende Frage stellen zu Beginn. Wenn ihr Mission hört, welche Bilder kommen da in eurem Kopf oder welche Gefühle löst das bei euch aus? Der Begriff Mission.
Das ist irgendwie ambivalent, weil auf der einen Seite die Notwendigkeit und auch die Schönheit des Themas irgendwo im Kopf mitschwingt. Auf der anderen Seite auch dieser Gedanke von Anstrengung, Haus-zu-Haus-Arbeit, was die wenigsten wahrscheinlich gern machen, mit diesen pflichtgemäßen Erfüllungen. Irgendwie ist das Gefühl ein bisschen ambivalent da.
Wie geht's denn an?
Mir geht es auch so wieder, Gerson. So zwiegespalten in gewisser Weise, wenn es da jetzt wieder um einen Aufruf geht, jetzt muss man eine Aktion machen, ja. Mhm. Und dann vielleicht sogar auch von Haus zu Haus gehen oder so, was nicht unbedingt jedem liegt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man so das vielleicht im Englischen hört, so Mission Impossible oder sowas, ja, das klingt dann wieder spannend. Da möchte man sich gerne an etwas beteiligen, was Abenteuer ist und so. Und das gäbe es ja auch. Ja. Mhm.
Das deutsche Wort Mission, also beim Englischen geht es mir so wie dir, und das deutsche Wort Mission, das bringt mich im Geist in diese ersten Christen. Also wenn ich so Mission höre, dann fallen mir diese ersten Apostel ein, weil die das so unglaublich vorgemacht haben, finde ich.
Ich glaube, diese Ambivalenz, die ihr angesprochen habt, die kommt auch in den Begrifflichkeiten heraus, die wir verwenden. Wir sprechen manchmal von einem Missionsbefehl, manchmal von einem Missionsauftrag. Das zeigt vermutlich schon so ein bisschen, welche Richtung es geht. Befehl ist eher negativ, etwas, was ich machen muss, auch wenn ich mich unwohl dabei fühle. Der Auftrag, das ist mehr so eine Verpflichtung, vielleicht auch etwas Schönes, ein Ziel, dem ich entgegenstrebe. Wir werden uns mit diesem Thema jetzt noch mehrere Wochen auseinandersetzen. Und in dem Thema von dieser Woche geht es zunächst um das, was Jesus seinen Jüngern weitergibt in Matthäus 28. Lasst uns das bitte miteinander lesen. Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Liebe Esther, wenn du es hast, würdest du es lesen, bitte? Matthäus 28, Vers 19.
So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Dankeschön. Das ist die einzige Stelle, in der Jesus deutlich von der Dreieinigkeit spricht. Diejenigen, die zu Christen gemacht werden, bekommen einen neuen Namen. Wir nennen sie heute Christen, aber eigentlich geht es um den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Gleichwertig nebeneinander stehend, als das, was diese Menschen von nun an in ihrem Leben begleiten wird. Ja, was bei ihnen als neue Christen nun wirksam werden wird. Warum, meint ihr, hat Jesus hier an dieser Stelle, so ganz am Ende dieses Evangeliums, plötzlich diese Lehre von der Dreieinigkeit mit der Mission verbunden?
In gewisser Weise würde ich sagen, geht ja der Missionsauftrag oder generell das Werk der Mission auch nicht nur als Aktion, sondern als ein Lebensstil auf Gott selbst zurück. Das war das Thema der letzten Woche auch. Und hier merken wir natürlich, dass das Ganze nur gemacht werden kann oder auch, auch erfolgreich ist überhaupt, wenn es in Verbindung mit Gott geschieht. Ja, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist sein Werk, es ist sein Auftrag, es ist seine Gemeinde. Also wird er auch dafür sorgen, dass das Ganze dann auch zum Ziel kommt. Mhm. Und so sehe ich hier diese Verbindung, dass alle zusammenarbeiten, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Mhm. Jeder hat ja auch irgendwo seine spezielle Aufgabe in unserem Erlösungswerk, also in seinem Erlösungswerk für uns. Ohne den Heiligen Geist funktioniert Erlösung gar nicht, weil ich dann gar nicht erkenne, was hat Jesus für mich getan? Was ist überhaupt das, wohin Jesus mich bringen will? Heiligung ohne Heiligen Geist ist ja gar nicht denkbar. Mhm. Und so führt jeder zum anderen irgendwo auch hin. Anbetung ohne den Vater funktioniert nicht. Erlösung ohne das Opfer Jesu funktioniert nicht. Und diese Elemente der Gottheit spielen alle für unsere Erlösung eine ganz praktische Rolle.
Ich habe den Eindruck auch, dass in diesen Versen in eine Zeit der Uneinigkeit plötzlich so eine Einigkeit hier auftaucht. Also wenn wir vorher lesen in Vers 17, dort heißt es, als sie Jesus gesehen hatten, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Ja. Und also wir reden hier also von einer uneinigen Gemeinde. Und ich glaube, ich bin weit davon entfernt, alles, was bei uns in den Gemeinden passiert, schlecht zu reden. Aber ich glaube, wir können nicht leugnen, dass wir in vielen Fragen auch Uneinigkeit haben. Und gerade im Thema Mission, glaube ich, bringt uns das manchmal zur Verzweiflung sogar. Oder wir stellen uns Fragen, wie können wir jemanden vielleicht dorthin einladen in die Gemeinde? Sollte er nicht vielleicht in einen Hauskreis gehen, wo vielleicht der Einfluss ein anderer ist und so weiter. Und ich glaube, hier sehen wir, Gott wird dafür sorgen, dass wir eine Einheit in der Gemeinde bekommen können. Und er wird dafür sorgen, dass wir nicht erst warten müssen, bis diese Einigkeit dort ist.
Es sind auch für mich diese drei Komponenten gerade für das Publikum von damals, es ist ja an die Jünger eigentlich, also die da vor ihm sind, sind ja extrem relevant. Sie haben ja, also es war immer die Frage, bist du der Sohn Gottes? Jesus war vor ihnen, Gott, der Vater war eben das Thema, ist es wirklich sein Vater, ist er der Sohn Gottes? Und der Heilige Geist als neues Element, das jetzt kommen wird und was dann mit dem Pfingstereignis ja ganz stark manifestiert wird. Das heißt, ich glaube, diese Dreieinigkeit ist für diese Jüngerschaft auch ein extrem starkes Thema gewesen. Und ich finde das sehr interessant, was du gerade sagst, dass das eine Einheit vorlebt ihnen, die sie noch suchen.
Mhm. Ich lasse jetzt gerade mal eine Aussage Ellen Weitz mit einfließen. Die finden wir in Manuscript Releases Band 6, Seite 389. Das ist im Jahre 1904, Manuskript 45. Da schreibt sie, bevor die Jünger die Schwelle zur Taufe überschreiten, soll es das Zeichen des heiligen Namens geben, sodass die Gläubigen getauft werden im Namen der dreifachen Mächte der himmlischen Welt. Das Werk der Erlösung ist keine kleine Sache, sondern so gewaltig, dass die höchsten Autoritäten einbezogen werden durch den vom Menschen geäußerten Glauben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die ewige Gottheit, wird eingebunden. Hier wird uns nochmal deutlich gemacht, dass es einfach so eine gewaltige Aufgabe ist, den Menschen zu erlösen, dass es gar nicht geringer geht, als alle drei göttlichen Personen in vollständiger Einigkeit einzubeziehen, um das Ziel zu erreichen. Das zeigt uns vielleicht auch, wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, einen Menschen, der der Sünde verhaftet ist, zu einem heiligen Menschen, einer heiligen Person zu machen. Aber Gott tut es hier, alle drei göttlichen Personen. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema, gucken uns aber jetzt speziell den Heiligen Geist an. In der Lektion wird Johannes Kapitel 20 angesprochen, da möchte ich gerne mit euch hingehen. Johannes Kapitel 20, die Verse 21 bis 23. Jason, wenn du das lesen würdest, Johannes 20, Verse 21 bis 23, bitte.
Dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten.
Dankeschön. Wir befinden uns hier zeitlich etwa im gleichen Kontext. Wir sind nach der Auferstehung, wir sind kurz vor dem Abschied Jesu, bevor es in den Himmel geht, wie Matthäus 28. Jetzt haben wir aber hier eben noch diese Aspekte. Einmal der Friede, der zugesprochen wird, dann das Aussenden, von dem wir Matthäus 28 auch gehört haben. Jetzt aber Vers 22 noch speziell, empfangt Heiligen Geist. Und Vers 23, der Aspekt der Sündenvergebung. Zunächst Vers 22. Wie erklärt ihr euch das, dass hier jetzt plötzlich der Heilige Geist von Jesus zugesprochen wird, während die Jünger vorher schon, als sie ausgesandt wurden in seinem Namen, durch den Heiligen Geist im Namen Jesu Wunder vollzogen haben? Und später, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, dann in reichem Maße der Heilige Geist kommt und das Pfingstwunder, das dazugehört. Um was geht es Jesus hier? Was möchte er damit sagen oder was passiert hier?
Im Prinzip, was wir gerade auch schon besprochen haben, Aussendung, also die Ausführung dieses Auftrags, der hier angesprochen wird, funktioniert nicht aus unserer Kraft. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, damit überhaupt Mission instand gesetzt werden kann. Und genauso auch in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist empfangen wird, um überhaupt diese ganze Bewegung ins Rollen zu bringen, um alles in Stand zu halten. Ohne Heiligen Geist funktioniert es nicht.
Mhm. Vielleicht hätte es passieren können, gerade aufgrund der vorherigen Erfahrungen, wo die Jünger gemerkt haben, wir gehen im Namen Jesu und wir heilen die Kranken. Wir machen sogar Tote lebendig, wie Jesus ihnen verheißt. Ja? Dass sie vielleicht sich zu sehr auf ihre Kraft und Erfahrung verlassen hätten und Jesus wieder deutlich macht, ihr braucht den Heiligen Geist, ohne den könnt ihr es nicht schaffen.
Das wird ja im Johannesevangelium auch immer mal wieder thematisiert, dass gerade die Jünger eine gewisse Hybris kriegen. Das hast du auch in anderen Evangelien, in Markus 9, dass die Jünger sagen, der gehört doch gar nicht zu uns, wieso darf der Dämonen austreiben? Ja. Dieses Exklusivitätsdenken wird dadurch vielleicht auch hinterfragt und oder dem wird entgegengewirkt, indem Jesus ihnen sagt, ihr seid es nicht. Mhm.
Mir ist da jetzt gerade noch aufgefallen, dieses ganz Konkrete, dieses Anhauchen. Das ist echt interessant, dass Jesus manchmal einfach, also oft steht das Wort, aber es gibt viele Situationen, wo er etwas tut, um das zu verdeutlichen und er haucht sie an. Also ist ja nicht notwendig, es hat ja mit seinem Hauch wahrscheinlich nichts zu tun, es ist eine symbolische Handlung. Aber finde ich interessant.
Gerade wo Jesus die Jünger natürlich schon ganz oft einfach beiläufig angehaucht hat, indem er mit ihnen sprach. Mhm. Ja, du hast recht, hier steht es so explizit. Und wenn das so da steht, also dann erinnert mich das an 1. Mose 2, wo der gleiche Akteur Jesus Adam anhaucht, Lebensodem ihm einhaucht, damit er ein lebendiges Wesen wird.
Und da ist es ja Gott, Vater wahrscheinlich eher vom Gefühl her. Und da siehst du Jesus, also wieder diese Bestätigung, dass die zusammengehören.
Das ist ja das Phänomen, um das hier geht, wenn es um Dreieinigkeit geht. Das ist ein Gott, doch einmal Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn jetzt Jesus da steht und den Jüngern Heiligen Geist gibt, haben sie natürlich vorher auch schon gehabt, sonst hätten sie überhaupt nicht glauben können, sonst hätten sie auch keine Wunder vollbringen können. Okay? Und später heißt es ja dann in der Apostelgeschichte auch, dass sie warten, dass der Heilige Geist, so wie es Jesus verheißen hat, ausgegossen wird, sodass sie dann tatsächlich jetzt auch Vollmacht haben, in anderen Sprachen dann sprechen und Wunder tun. Wo sie auch vorher auch schon Wunder getan haben. Also es gibt offensichtlich noch eine, wir nennen das ja Frühregen, wir warten auf einen Spätregen. Ich gehe davon aus, dass wir auch den Heiligen Geist haben, aber er jetzt noch nicht so wirkt, wie er dann wirken möchte, wenn dann der Spätregen kommt, wie es ja auch geschrieben steht. Und hier wird einfach ihnen auch zugesagt, sie sind ja mit zusammen, sie sind wirklich auch erschrocken über das, was passiert ist. Sie können es nicht einordnen, sie verstehen das nicht. Und hier brauchen sie einfach auch eine, ich nenne es mal so, Erleuchtung. Und der Heilige Geist wird Ihnen hier helfen, das auch zu verstehen.
Knüpft vielleicht auch etwas an Matthäus 28, 20 an, was wir jetzt nicht mehr gelesen hatten. Ja, im nächsten Vers wäre ja gestanden, dass er ihnen sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dass der Heilige Geist eben jene Gewalt, jene Kraft, jene Macht ist, die für sie da ist und bis an das Ende der Erde oder das Ende der Zeit mit ihnen sein würde. Mhm. Ja. Lasst uns Vers 23 noch näher betrachten. In Vers 23 hören wir, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jetzt wird also nicht nur der Heilige Geist, sondern die Sündenvergebung mit dem Missionsauftrag verwoben. Inwiefern gehören die zusammen?
Ja, also wenn dann die Jünger tatsächlich hingehen und die Menschen das Evangelium bringen, dann bringen sie den Menschen auch die Möglichkeit zu erkennen, nicht nur, dass sie Sünder sind, sondern dass es da jemanden gibt, der ihnen Vergebung anbietet, der sein Leben für sie gegeben hat, als Lösegeld. Und drum ist eben der Punkt, wenn sie jetzt hingehen, dann geben sie den Menschen die Möglichkeit, im Glauben auch diese Erlösung und Vergebung zu erfahren. Mhm. Wenn sie das nicht machen, dann wissen es die Menschen ja nicht. Und dann können sie keine Vergebung erfahren. Mhm. So verstehe ich ja diesen Text in diese Richtung. Mhm. Dass sie also jetzt nicht die Entscheidung treffen, so nach dem Motto, dem vergeben wir keine Sünden und dann kriegt er nie ewiges Leben. Sondern das ist ja in der Sache eines Menschen selber, dass er sich für den Glauben entscheidet und für die Beziehung entscheidet und dadurch auch Vergebung bekommt. Da braucht er nicht irgendwie eine Instanz über ihm, die das für ihn macht. Mhm. Also jeder Mensch kann direkt zu Gott kommen. Mhm. Aber er braucht das Wissen, dass das so geht.
Es macht auch irgendwie deutlich, welche Verantwortung wir für Menschen haben. Also die Mission hat eine ganz konkrete Auswirkung auf das ewige Heil der Menschen. Das ist nicht einfach was, ja gut, das machen wir Christen halt so und wenn wir besonders gute Christen sind, dann gehen wir halt einmal mehr raus, sondern wir haben dadurch eine gewisse Verantwortung, damit Menschen gerettet werden und auch irgendwo die Macht, die Gott uns durch seinen Geist dadurch überträgt, als Gemeinde. Und das finde ich faszinierend an der Stelle.
Darf ich fragen, aber gilt das für uns auch? Also ich finde das irgendwie, ich glaube nicht, dass wir diese Komponente haben des Auftrags. Oder habe ich was falsch verstanden was bis jetzt? Naja, welchen ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Welchen ihr ihnen behaltet, sind sie behalten. Das ist ja wirklich, also es ist wie wenn Jesus etwas von sich den Jüngern geben würde. Eine Eigenschaft, die eigentlich nur er hat. Und ich sehe mich schon als Jünger Jesu, aber ich sehe mich nicht in diesem Vers.
Das erinnert ja schon sehr, lass uns einfach an der Stelle mal ganz spontan hier einflechten, auch wenn das in Lektion so nicht gegeben ist, erinnert sehr an das, was wir in Matthäus 18 hören. Matthäus 18 ab Vers 15, da haben wir ganz ähnliche Worte. Mhm. Da geht es dann um die Vollmacht der Gemeinde bezüglich Sündenvergebung. Matthäus 18, ich lese jetzt hier einfach mal ab Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, geh hin, weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Dieser Vers 18 hier klingt ganz ähnlich. Die Vollmacht, die Autorität der Jünger der Gemeinde zu binden oder zu lösen durch Sündenerhalt oder Sündenvergebung. In dem Zusammenhang hier hören wir aber, es ist nicht so einfach, dass eine Person das machen kann, zum Beispiel ein Bischof oder ein Priester oder jeder einzelne Jünger womöglich. Wir hören hier ganz klar, es gibt mehrere Stufen und das geht hin bis zur Gesamtgemeinde. Und dann hören wir erst von dieser Bindungsgewalt in Vers 18. Bevor ich dazu noch ein paar Gedanken sage, würde ich gerne von euch wissen, Vers 18, wie geht's euch damit? Wie versteht ihr das? Könnte die Gesamtgemeinde womöglich mutwillig, sagen wir mal, es ist eine Gemeinde, die geistlich nicht allzu reif ist, ja? Und die haben jetzt jemanden auf dem Kicker, weil er ihnen einfach gegen den Strich geht, warum auch immer. Und sie würden ihn ausschließen und würden damit dann auch ganz offen sagen, so wie du von uns ausgeschlossen bist, so bist du vom Reich Gottes ausgeschlossen. Mhm. Müsste Gott sich jetzt daran halten, weil Jesus diese Vollmacht seiner Gemeinde übertragen hat? So könnte man das verstehen. Das ist übrigens der Anspruch, den die katholische Kirche für sich erhebt. Und wenn wir nach Matthäus 16 jetzt noch zwei Kapitel nach vorne gehen würden und würden dann lesen, wie Jesus mit Petrus spricht und vermeintlich die gesamte Autorität auf eine Person, auf Petrus, und wie die Päpste gerne sagen, auf die Nachfolger Petri übertragen hat, ja, dann haben wir das Problem noch ein bisschen verschärft, weil dann ist nicht eine Gesamtgemeinde, die demokratisch entscheidet, sondern eine Einzelperson, die qua Amt auch mutwillig entscheiden könnte. Bleiben wir hier gerade mal Matthäus 18, 18, um damit Johannes 20, 23 zu lösen. Was sagt ihr zu diesem Vers hier? Wie will Jesus hier wohl verstanden werden?
Es geht ja hier um einen Vergebungsprozess und einen Erlösungsprozess, einen Versöhnungsprozess irgendwo, der zwischen Menschen passiert. Und in diesem Kontext von 15, 16, 17 entsteht dann diese Lösung des Konflikts. Das Ziel ist ja, den anderen zur Reue, zur Umkehr zu führen. Und wenn uns das gelingt, Klammer auf, nicht aus unserer eigenen Kraft, Klammer zu, dann haben wir hier einen Menschen gewonnen. Und so werden dann die Vergebungsvoraussetzungen, die wir ja auch in 1. Johannes 1,9 und so weiter finden, erfüllt. Und dementsprechend wird Gott sich daran auch festhalten. Aber nicht, weil wir das jetzt beschlossen haben. Dafür ist Gott auch zu souverän.
Also wenn der Prozess ordnungsgemäß verlaufen ist, nach göttlich-christlichen Maßstäben, dann müsste am Ende das richtige Ergebnis stehen, an das Gott sich auch gebunden fühlt. Könnte man das so sehen?
Genau.
Realität ist aber ja, glaube ich, dass es eben, was du vorher so geschildert hast, es könnte ja dann so und so enden oder missbraucht werden, dieses Prinzip. Das ist ja auch Realität. Es gibt ja gespaltene Gemeinden aufgrund von solchen Diskussionen. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir das so mit Vorsicht genießen, weil man natürlich damit extrem viel Verantwortung auf sich nimmt und ich sehe das eben sehr, sehr schwierig ambivalent, weil ich das Gefühl habe, dass wir, ja, der Fehlerfaktor quasi oder die Fehleranfälligkeit ist sehr hoch bei dem. Und natürlich zeigt das etwas über unsere Gemeinde, über die Nichtbekehrung unserer Gemeinde oder zu wenig Gott zugewandt zu sein oder was auch immer. Aber
wir können das Ganze noch verschärfen. Stell dir vor, es wird jemand aus einer Gemeinde ausgeschlossen. Aber eine andere sagt, das ist Quatsch, wir nehmen dich auf.
Welche Alles Gemeinde, demokratisch.
Ja, welche Gemeinde, welches Wort wird jetzt gelten vor Gott, vor dem Richter dann letztlich? Sollte es so sein, und ich glaube, dass es nicht so ist, sollte es so sein, dass Jesus seine Vollmacht als der das letzte Wort hat, wenn er das tatsächlich an die Gemeinde übertragen hätte? Dann hätten wir da wirklich ein Problem in verschiedenen Fällen.
Aber ich finde es wichtig, was du sagst. Wir haben Verantwortung damit. Und ich glaube, wir dürfen uns dieser Verantwortung als Gemeinde und auch als Einzelperson nicht einfach entziehen, dass wir dadurch Verantwortung haben für Menschen, indem wir mit ihnen geschwisterlich arbeiten. Und wenn wir Dinge nicht ansprechen, zum Beispiel, wenn wir Dinge laufen lassen, dass wir damit auch in gewisser Weise dazu beitragen, dass vielleicht der zweite Teil von Vers 18 Tatsache wird. Wenn eine Person nicht zur Umkehr geführt wird, dass sie dann vielleicht auch ewige Probleme kriegt. Mhm. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben, ohne damit diesen abschließenden Charakter unserer Entscheidung herstellen zu wollen. Aber wir sind füreinander irgendwo verantwortlich.
Ja, genau. Ich möchte hier noch eines einfließen lassen, was man nur im griechischen Text erkennt. Leider ist es in keiner Übersetzung gegeben, auch in noch so genauen Übersetzungen nicht. Vielleicht im Münchner Neuen Testament, da wird es vermutlich sein, aber die ist ja nicht gerade etabliert. Was wir eigentlich stehen haben ist, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden worden sein. Das ist das, was wir hier eigentlich haben. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst worden sein. Und damit merkt man in diesem Plusquamperfekt, dass es eigentlich schon etwas geschehen im Himmel. Da ist ein Prozess abgeschlossen im Himmel. Und der soll sich auf der Erde dann auch widerspiegeln. Das, was Gott an Urteil schon gesprochen hat über eine Person, soll im weiteren Verlauf des Prozesses, den wir hier in Versen 15 bis 17 hören, sich auf der Erde widerspiegeln. Und damit ist aber die Verantwortung komplett umgedreht. Der Himmel kümmert sich um die Person. Und wenn der Heilige Geist, von dem wir gerade vorher sprachen, offenbar nicht die Möglichkeit hatte, diese Person zu erreichen und zur Umkehr zu bewegen, dann wird auf Erden entsprechend auch ein Echo erfolgen, nämlich, dass die Gemeinde diese Person löst, weil sie im Himmel schon gelöst worden ist. Das ist dann eine Umkehr der Verantwortung und macht uns vermutlich auch diese Verantwortung, die wir da spüren, etwas leichter. Wir zeigen aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, Gerson, mit dem, was wir hier auf Erden tun, manchmal dem unbußfertigen Sünder, dass da etwas gravierend schiefläuft, dass der Himmel schon längst gesehen hat, jetzt aber auch auf der Erde offenkundig geworden ist und zu gewissen Maßnahmen in der Gemeinde geführt hat.
Und die Begriffe binden und lösen spielen wahrscheinlich auch hier noch mit eine Rolle. Weil dieses Lösen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wird ja dafür verwendet, dass dann vergeben ist, oder? Dass die Sünde dann wirklich vergeben ist. Das Binden ist ja dann die Verantwortung auch in gewisser Weise für die Gemeinde, sich auch darum noch zu kümmern. Einen Schritt,
ja.
Das nicht einfach zu ignorieren oder weiterhin zu tolerieren oder gar zu akzeptieren oder so, sondern eben tatsächlich auch ganz klar Schritte zu setzen. Das braucht Mut.
Die Gemeinde trägt tatsächlich Verantwortung für ihre Glieder. Wir können also nicht einfach sagen, jeder wird aufgenommen und keiner wird ausgeschlossen. Wir haben Verantwortung zu prüfen. Wen nehmen wir auf? Und wer darf gemeindegeliebt bleiben? Es ist ein Privileg, zur Gemeinde zu gehören. Das wird hier auch deutlich. Kommen wir zurück zum Missionsbefehl. Ja, diese Kehrtwende finden wir in der Lektion dieser Woche auch so vorgegeben. Von Johannes 20 geht es zurück zu Matthäus 28. Aber jetzt betrachten wir noch einen Vers mehr. Gehen wir dahin zurück. Matthäus 28, Verse 19 und 20. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt gleich die gesamten Verse 16 bis 20, um ein bisschen mehr Kontext zu haben. Thomas, würdest du lesen?
Ich lese den Abschnitt nochmal, ja. Also die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis in das Ende der Weltzeit.
Dankeschön. Hier gibt es vier Aspekte der Mission. Könnt ihr mir helfen, die zusammenzutragen, bitte? Vier Aspekte der Mission. Welche sind das?
Ja, ganz klar das Hingehen, nicht wahr? Das Jüngermachen, das Taufen und Lehren.
Das erste ist also ein aktives auf den anderen zugehen, ja? Nicht wartet, bis sie kommen, bis ich sie zu euch gesandt habe, sondern geht hin zu ihnen. Damit beginnt der ganze Prozess des Jüngermachens. Und dann kommen diese anderen drei Schritte, die du gerade erwähnt hast. Wie bewertet ihr das? Gibt es Dinge, die euch besonders ins Auge fallen, die von besonderer Bedeutung für euch sind?
Ich habe so einen Blick für die kleinen Worte irgendwie mal, ja, wurde mir mal deutlich gemacht, das Darum springt mir ganz besonders ins Auge. Bevor diese ganzen Elemente kommen, finden wir in Vers 18 diese Verheißung: Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum. Weil der Grund, dass wir das tun sollen, ist, weil Gott die Kraft hat. Weil Gott es kann. Und nicht, weil wir jetzt Kraft unserer Wassersuppe irgendwas zu tun haben, weil wir ja nun mal Christen sind. Also dieses kleine Wörtchen, kausaler Zusammenhang, finde ich wichtig, um das erstmal richtig einzuordnen.
Im griechischen Text haben wir hier nur ein aktives Verb, das wäre das Jüngermachen. Alle anderen sind eher so Partizipien, ne? Hingehend, taufend, lehrend. Aber das Ziel, das Zentrum ist quasi, Menschen zu Jüngern zu machen.
Danke für den Hinweis. Es ist auch interessant, im Deutschen ist das so ja nicht ohne weiteres übersetzbar. Partizipien würden bei uns merkwürdig klingen. Ja? Von daher finden wir es nicht mehr vor, aber das zeigt uns einen Schwerpunkt. Ja? Danke für den Hinweis. Der Schwerpunkt ist also zu Jüngern machen. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir jemanden zu Jüngern machen, ist das nicht eigentlich, dass wir die Person dann taufen oder dass wir sie lehren? Oder um was geht es jetzt nochmal speziell bei dem Jüngermachen? Was soll hiermit betont werden?
Es ist gut, dass du das ansprichst, weil heute hat man vielleicht eher so diese Vorstellung von, ich bin ja ein Christ und ich mache ja nichts Schlechtes und ich gehe zum Gottesdienst und wärme ja meinen Platz da und so weiter. Hier ist halt tatsächlich die Betonung auf ein Nachfolger zu sein. Jesus wirklich nachzufolgen, weil dazu hat er eingeladen. Ja. Nicht einfach einmal die Woche einen Gottesdienst zu besuchen, sondern wirklich jeden Tag mit Jesus zu gehen und ein Jünger zu sein und so wie es dann auch hier steht, in der Lehre zu bleiben, auf sein Wort zu schauen, von ihm weiterzulernen, in dieser Beziehung zu wachsen. Glauben ist letzten Endes dann diese Vertrauensbeziehung. Da kann man nicht sagen, das habe ich jetzt schon fertig erreicht, sondern da wächst man weiter sein Leben lang.
Und das macht auch dieser Gedanke des Schülers, der im Jünger auch drin steckt, sehr deutlich. Wir sind immer Schüler Jesu und lernen deswegen immer wieder von ihm. Darum sitzen wir ja auch hier zusammen, weil wir lernen wollen und ja, diesem Lehrer nacheifern. Ja.
Seht ihr hier einen Unterschied zwischen zu Jüngern machen und lehrt sie halten?
Kein Unterschied, aber meine Frage war, ist das eine zeitliche Abfolge, dass ich sage, Jünger werden, getauft werden, alles halten? Oder ist das, ich weiß jetzt nicht, wie das im griechischen Text ist, aber ist das, oder ist das eine zeitgleiche Situation? Weil das fände ich interessant, wenn das zeitlich so, wie es hier in der Abfolge wäre, auch grundsätzlich gemeint ist.
Ich finde die Lösung eigentlich in dem, was Thomas vorhin gesagt hat, die Partizipien. Ich weiß, wir übersetzen Partizipien nicht als Partizipien und ich verstehe nicht, warum. Weil sie genau das wiedergeben, was hier gemeint ist. Darum gehend, das könnte man vielleicht dann dahinter setzen, macht zu Jüngern, gehend, lehrend, taufend. Falsche Reihenfolge gerade. Man könnte es mit einem während oder einem indem vielleicht ein bisschen besser wiedergeben. Macht zu Jünger, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft. Oder während ihr geht und hingeht, tauft.
Was dem indem entsprechen würde. Also da sehen wir einen Kausalzusammenhang. Dadurch, dass hier zu Jüngern gemacht wird oder zu Jüngern wird gemacht, indem getauft und gelehrt wird. Das beides zusammen, vielleicht als ein Gesamtpaket, taufen und lehren, ergibt Jünger zu
Jünger machen.
Ja. Das ist also ein Paket, das nicht aufzuschnüren geht, das nicht getrennt werden darf voneinander.
Und das dann aber auch, wenn wir zu Jüngern machen und diesen ganz lebenslangen Nachfolgeprozess haben, dann bleibt das ja auch bestehen. Wir sind auch selber nach wie vor welche, zu denen gegangen werden soll irgendwo. Wir lehren uns auch irgendwo gegenseitig, die selber gelehrt werden müssen, die Taufe findet ihre Wiederholung vielleicht irgendwo in der Fußwaschung.
Ja, die kleine Taufe, mit der täglichen Schmutz an den Füßen.
Genau, also dieses tägliche Gott neu hingeben, das Ich muss täglich sterben. Diese Elemente hast du ja in unserem christlichen Leben auch.
Dann ist dahin, dass ein Jünger dann auch genau das macht. Das heißt, du wirst einen Menschen hingehen, du wirst ihn lehren, taufen, er bleibt weiter in der Lehre, aber eben noch in der Praxis. Auch er wird dann hingehen und anderen Menschen von Jesus erzählen.
Damit hast du jetzt, Kersa, noch meine nächste Frage schon beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, machen wir da nicht etwas verkehrt, wenn wir die Leute erst lehren und dann taufen, wodurch sie zu Gemeindegliedern und gewissermaßen offiziellen Jüngern werden? Die Reihenfolge ist ja hier anders. Aber vielleicht ist genau das eben auch mit beabsichtigt, dass ein lebenslanger Lehrprozess oder Lernprozess ist.
Ja, genau. Also wir benutzen diesen Text oder diese Partizipien, um zu sagen, dass auch eine Lehre geschehen kann und soll, bevor jemand getauft wird. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, welche Verantwortung wir als Gemeinde auch haben, Entscheidungen zu treffen, wer aufgenommen wird und nicht, wer nicht zum Beispiel. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, wie du es auch gerade gemacht hast, dass es gleichzeitig auch bedeutet, dass nach der Taufe die Lehre nicht vorbei ist. Und Ich finde es schön, wenn wir sagen, wir Gemeindeglieder bekommen auch nach der Taufe noch Bibelstunden und werden weiter wachsen, weil darin, und natürlich gibt es viele Angebote, aber vielleicht, also vieles Bibelgespräch oder Ähnliches, aber ich finde auch so eine gezielte Betreuung von neuen Gemeindegliedern sehr wichtig.
Stellt auch die Frage,
mach.
Wann ist jemand lehrmäßig bereit, getauft zu werden, aber...
Oder auch andere dann zu lehren. Ja.
Da fällt mir immer die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien ein, weil ich finde die sehr interessant, einfach weil das so, finde ich, das eine Beispiel im Neuen Testament ist, wie jemand getauft wird. Und der kommt ja mit der Bibel, also mit den Schriften. Philippus legt es ihm irgendwie aus, er äußert den Wunsch, wird getauft und dann zieht er in Frieden mit dieser Schriftrolle. Und ich glaube, dass das so ein wesentlicher Punkt ist, wenn Menschen getauft werden, dass man ihnen, in welchem Grad auch immer vorher oder nachher, aber dass man ihnen dieses Wort mitgibt. Und auch diese, und das drückt für mich diese Philippus-Geschichte schon aus, diese Selbstverantwortung. Der Philippus ist nicht mit dem Kämmerer dann mitgefahren und hat ihm noch monatelang alles ausgelegt, war vielleicht praktisch auch nicht möglich, vielleicht ist es natürlich verschieden, aber das war eine Situation, wo jemand getauft wurde und er zog mit dieser Rolle in ein fremdes, wahrscheinlich nicht gläubiges Umfeld. Und das, glaube ich, muss auch unser Ziel sein, wenn wir Menschen das mitgeben, dass wir ihnen das Handwerkszeug geben, ihre Bibel zu lesen und zu verstehen, auch in Selbstverantwortung.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Begriff hier eingehen. Geht nun hin. Mir geht es jetzt nicht darum, welche Missionsstrategien. Wir haben noch genügend Zeit in den nächsten Wochen, darüber nachzudenken. Ich würde nur gerne eine Sache mit euch an dieser Stelle mal betrachten, was doch immer wieder geschieht in der Gemeinde auch, wenn wir von Mission sprechen, dass wir Gemeindeglieder haben, vielleicht geht es euch auch so, die sagen, ich kann das nicht. Da gibt es andere, die sind viel begabter. Die können viel besser lehren, unterrichten, von Haus zu Haus gehen oder was auch immer. Was würdet ihr solchen Gemeindegliedern sagen, die sagen, ich kann das nicht. Die anderen dürfen das machen.
Ich würde ihm schon recht geben, dass die Gaben unterschiedlich sind. Nicht alle haben dieselbe Gabe, nicht alle sind Lehrer. So wie wir es ja auch lesen können, ja, nicht alle haben diese Gabe, Hirten zu sein. Nicht alle haben die Gabe, Propheten zu sein oder die Gabe der Heilung. Das heißt, Gaben sind unterschiedlich. Aber hier würde ich jemanden ermutigen, herauszufinden, was ist denn deine Gabe? Jeder hat mindestens eine, die er einsetzen kann, die Gott ihm gegeben hat, um eben tatsächlich diesen Auftrag, mit Menschen in Kontakt zu kommen und sie zu Jesus zu führen, wahrzumachen. Und wenn es die Gabe der Gastfreundschaft ist, dann ist da halt der Hauskreis. Oder wenn jemand die Gabe hat, etwas zu reparieren, dann kann er über diesen Weg vielleicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten.
Ich möchte das unterstützen. Also es gibt vielleicht Dinge, wo wir denken, das kostet viel Überwindung. Und dann sind wir geneigt zu sagen, das ist nichts für mich, weil es Überwindung kostet. Aber viele Dinge im Glauben benötigen Überwindung. Und ich glaube, das ist gut, sich auszuprobieren in dieser Hinsicht, um dann tatsächlich rauszufinden, welche Gaben man hat. Und gleichzeitig möchte ich aber auch hinterfragen, manchmal, glaube ich, haben wir schon diesen Eindruck, dass jeder alles können muss. Ja? Du hast es gerade erwähnt, nicht jeder ist ein Lehrer. Und es gibt vielleicht auch verschiedene Missionskonzepte, die auf die einen mehr zugeschnitten sind als auf die anderen. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht davor scheuen, auch die anderen Gaben so einfließen zu lassen, dass jeder dort seine Gabe wirklich gut ausleben kann und gewinnbringend ausleben kann.
Ich glaube, wir dürfen nicht übersehen, dass Mission nichts anderes als Einfluss ist. Jeder hat Einfluss. Manche mehr, manche weniger, aber jeder hat Einfluss auf die Menschen, mit denen er in Kontakt kommt. Und das ist Mission. Entweder, wie Jesus sagt, ja, zum Sammeln mit Jesus oder zum Zerstreuen, für ihn oder gegen ihn. Und das bedeutet auch zuallererst, der größte Einfluss, den wir haben, der ist in unserem direkten Umfeld, die eigene Familie. Dann sind es die weiteren Freunde. Das Umfeld, in dem ich mich viel aufhalte. Ob ich will oder nicht, ich missioniere für das, was mir wichtig ist. Wenn Jesus an erster Stelle steht, der mir wichtig ist, bin ich Missionar, ganz ohne es zu merken. Mhm. Es ist nicht das eine Stunde der Woche von Haus zu Haus gehen, wie es von Zeugen Jehovas erfordert wird und man auch Buch darüber führen muss. Es ist einfach das, was ich im Alltag ständig ausübe. Und da will ich auch daran erinnern, und das kommt sicherlich in den nächsten Wochen noch häufiger auch zutage, in dem, was wir betrachten werden, der erste Platz der Mission und die oberste Mission für uns ist unsere eigene Familie. Und da kann keiner sagen, ich bin kein Missionar. Wir sind es auch wider Willen, wenn man so will, weil wir gar nicht anders können. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich möchte gerne eine Sache noch mit euch betrachten, das wird in der Lektion angesprochen, auf der Mittwochs- und Donnerstagsseite. Abraham, der in 1. Mose 12 berufen wird, ein großes, gesegnetes Volk zu werden. Ich denke, wir kennen den Text gut, wir werden nicht gemeinsam lesen. 1. Mose 12, 1 bis 3. Alle sollen in ihm gesegnet werden. Wir wissen, was daraus wurde, das Volk Israel. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite, Offenbarung 7, Vers 9, wird in der Lektion angesprochen, diese unzählbare Schar aus allen Völkern der Welt. Und wir sehen ja auch im Missionsauftrag, dass Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Oder in der ersten Engelsbotschaft, zu allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen. Ich würde gerne noch einen Moment mit euch darüber nachdenken, inwieweit Gott hier eine neue Missionsstrategie eröffnet hat. Wenn Jesus seinen Jüngern in alle Welt schickt, statt wie vorher Israel an einen Ort einzupflanzen und eher zu erwarten, dass die Völker zu ihnen kommen. Das würde ich gerne vergleichen. Einmal global zerstreut, einmal lokal präsent. Unterschiede, Gemeinsamkeiten. Ist das ein Wechsel der Strategie? Hat Gott hier vielleicht etwas verbessern müssen? Wie seht ihr das?
Hat sich nicht die Demografie auch verändert? Also die Situation, mehr Menschen? Ich weiß jetzt nicht, ich überlege gerade, ob das jetzt Sinn macht, aber dass natürlich im Neuen Testament sich das anders gestaltet hat, die Gesellschaft und die Weltbevölkerung, als einige tausend Jahre vorher.
Zumindest hat sich das Zentrum des Interesses verschoben, während es sonst der vordere Orient war, ist es jetzt mehr in den Westen des Mittelmeerraumes, allein schon weil Rom Stadt weiter im Westen lag. Und damit natürlich eine neue Einflusssphäre gegeben war, die vorher noch nicht so präsent war. Das sicherlich, ja. Von demografisch und der Bevölkerung her, müssen wir sagen, ist es eigentlich bis um 1900 herum sehr konstant, sehr stabil geblieben. Okay. Leichter Anstieg haben wir in der Neuzeit durch bessere Medizin, bessere Ernährungssituation und dann ganz radikalen Anstieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber es ist in der Antike an sich über längere Zeit hinweg sehr stabil, demografisch.
Okay. Wie seht ihr das? Haben wir hier einen Strategiewechsel? Ja, wir haben in gewisser Weise schon ein Scheitern des ersten Modells, sage ich mal, in dem das Volk Israel, das ja als Paradebeispiel einfach dienen sollte, diesen Auftrag nicht angenommen hat, nicht umgesetzt hat, indem es Jesus abgelehnt hat am Ende. Wenn Gott was verbessern müsste, weil es zu schlecht lief, dann hätte er schon ein bisschen eher anfangen müssen, Israel komplett zu verwerfen. Und das hat er eben nicht getan. Er hat zwar versucht, ein paar Stellschrauben zu drehen, wenn wir die ganzen Propheten lesen, aber an der Stelle tauscht er das Volk in gewisser Weise in Anführungsstrichen nur aus, weil das Element, um das es geht, nicht mehr vorhanden ist. Jesus wird in diesem Volk nicht mehr dargestellt oder gar nicht erst akzeptiert. Und dementsprechend funktioniert dieses Element nicht. Mich würde interessieren, was wäre gewesen, wenn das Volk Jesus angenommen hätte? Wären sie genauso nach draußen gegangen, wie es die Jünger dann getan haben?
Ich glaube, das hätte bei der Botschaft Jesu, wenn man ihnen glaubt, untrennbar mit dazugehört. Und ich glaube sogar, dass das vielleicht das größte Hindernis gewesen ist, um Jesus anzunehmen. Wir sehen ja bei etlichen Predigten, Pharisäer, Schriftgelehrte und so weiter mit dabei, stillhaltend. Bis es darum geht, ich denke an die Predigt in seiner Heimatstadt in Nazareth, bis es darum geht, dass Jesus sagt, dass die Heiden gläubiger sind als die Einheimischen. Ich habe den Eindruck, dass die Eifersucht hier eine ganz große Rolle spielte, Jesus abzulehnen. Und dass vielleicht deshalb, wie du beschreibst, Gott auch genötigt war, ein anderes Volk auszuwählen. Wobei die Juden ja nicht verworfen sind in dem Sinne. Gläubige Juden haben ja nach wie vor das Stammkapital des Christentums gebildet. Ja.
Ist das einfach dieses Menschliche, dass man das Auserwähltsein einen dann in den Kopf steigt irgendwie? Weil das ist es ja. Die Juden stolpern ja über dieses Wir sind das auserwählte Volk den Heiden gegenüber. In Abgrenzung. Und eigentlich wollte ja Gott ihnen damit eine Verantwortung geben und unser sündiges Menschsein irgendwie hat das verdreht, habe ich den Eindruck. Und Gott musste hier irgendwie nicht sich selbst korrigieren in seinem, sondern aufgrund unserer Natur hier vielleicht einen anderen Aspekt wieder hervorheben. Es erinnert mir ein bisschen an Erziehung. Wenn man dem Kind irgendwas beibringen möchte und plötzlich merkt, ja, das hat er jetzt kapiert, aber jetzt geht es zu sehr in diese Richtung und dann muss man vielleicht wieder was anderes hervorheben. Man widerspricht sich selbst ja nicht, aber es ist vielleicht für den zu Erziehenden jetzt ein anderer Aspekt im Vordergrund.
Vielleicht ist sonst dieses im eigenen Saft schmoren und immer mehr überheblich werden viel zu gefährlich. Und es braucht immer wieder diesen Fokus auf die Mission, auf das nach draußen gehen, um das zu verhindern. Meine letzte Frage deshalb auch an der Stelle. Das wird eine Lektion aufgeworfen. Da heißt es, ohne Mission stirbt die Kirche. Würdet ihr das unterschreiben? Ohne Mission stirbt die Kirche? Brauchen wir das, um uns gesund, lebensfähig, lebendig zu erhalten?
Ich würde so weit gehen und sagen, das ist die Existenzberechtigung. Wenn man das gar nicht mehr macht, wenn man nur noch für sich selber da ist, um ein Programm zu machen, ja. das ist nicht unser Auftrag.
Mhm. Ja, und der Zuwachs fehlt ja irgendwann. Also wenn du sagst, wo ich zustimme, dass die Familie schon Mission ist, Kinder zu erziehen. Ja, wenn ich ein Kind kriege und das Kind am Ende nicht in der Gemeinde landet, weil ich da der Mission nicht nachgekommen bin, dann sterben wir im buchstäblichen Sinne aus. Und insofern ist der Aussage rein biologisch schon zuzustimmen. Ne?
Aussterben klingt jetzt wie ein Prozess. Wir kennen das ja auch aus den Prophetenbüchern mit diesen ganzen toten Gebeinen und so weiter, diese Vergleiche. Das heißt, eine Gemeinde kann auch tot sein, obwohl dort Menschen drin sind. Obwohl sie buchstäblich vielleicht nicht ausgestorben ist, aber jemand, der sich nicht bewegt und nur im Bett liegt, da werden alle Muskeln abgeschwächt. Und ich glaube, es ist ähnlich. Ich glaube, dass indem wir unseren Auftrag gegenüber anderen Menschen erfüllen, ich glaube, daran gesundet Gemeinde. Und ich glaube, das hilft uns nicht so sehr auf Streitigkeiten uns zu fokussieren, sondern auf die wichtigen Dinge.
Ich denke, der Gedanke ist wichtig. Eine Gemeinde ist nicht erst dann tot, wenn der Letzte das Licht ausmacht, die Tür abschließt und dann der Grundbucheintrag geändert wird, weil jetzt jemand anderes mit dem Gebäude was anderes macht. Eine Gemeinde stirbt ja über eine längere Zeit, zum Teil über Generationen hinweg. Weil vielleicht durch die gute Sozialisierung die Kinder durchaus noch drin bleiben, aber im Herzen nicht bekehrt sind und es von Generation zu Generation weniger werden. Bis man sich irgendwann fragt, was machen wir eigentlich hier? Und dann halt doch eines Tages der Letzte das Licht ausmacht, weil alle verstanden haben, wir sind nicht mehr als ein Club, aber keine Kirche, kein lebendiger Organismus mehr. Ich würde dieser Aussage zustimmen, eine Gemeinde wird sterben, wenn sie nicht missioniert. Das ist die Lebensader dieser Mission. Ich glaube aber, dass wir unbedingt darüber nachdenken müssen, die nächsten Wochen werden uns dabei helfen, was Mission eigentlich bedeutet. Dass wir wegkommen müssen von dem Gedanken, das ist nur von Haus zu Haus gehen. Das liegt vielen nicht, je nach Gesellschaft und Veranlagung, sondern dass es viel, viel mehr beinhaltet und dass wir alle Möglichkeiten haben, zu missionieren. Ich danke euch für eure Beiträge, für das interessante Gespräch. Zum Abschluss wollen wir, wie wir es gewohnt sind, miteinander beten. Wilhelm, darf ich dich bitten?
Gerne. Lieber Gott im Himmel, ich danke dir für die Gnade, die du uns geschenkt hast, hier im Gespräch miteinander beim Betrachten deines Wortes. Und du weißt, dass auch viele Fragen aufgeworfen sind, die wir uns vielleicht noch nicht ganz erklären können. Ich bitte dich, dass du uns weiter begleitest und uns die Antworten zur rechten Zeit gibst, die wir dafür brauchen. Bitte hilf, dass wir an dem Auftrag, den du uns gegeben hast, gesunden können als Gemeinde und auch als Individuen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.